bevor wir jetzt loslegen mit der Folge, haben wir ein kleines Errata zu der Folge 34. Also ja, heute ist das Thema berühmte Podcast-Fehler. Und Thomas aus Berlin schreibt uns.
Am Ende der Folge wundert sich Timeless darüber, warum Sinus von Pi auf dem Taschenrechner immer ein Ergebnis von 0,0548 und so weiter produziert. Du versuchst, das dann mit möglichen Ungenauigkeiten der Abbildung von Pi zu erklären. Ich glaube, die Antwort ist viel einfacher. In der normalen Einstellung Degrees, also das Gradmaß, erwartet der Taschenrechner die Eingabe von Grad und Sinus Pi ist dann 0,0548, ist damit auch korrekt. Stellt man den Taschenrechner auf Rad, also den Radiant, das ist das Bogenmaß, dann rechnet der Taschenrechner auch korrekt. Sinus Pi ist gleich 0. Ich habe das ausprobiert und es stimmt exakt.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, was mir da durch den Sinn gegangen ist. Ich glaube, das war so ein Fall von, nachdem wir ganz lange über irgendwelche Compilerbauinterner gesprochen hatten, konnte ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Dass natürlich das die viel offensichtlichere Erklärung ist, dass es sich hier um ein Benutzerführungsproblem handelt und nicht ein Fließkommazahlenproblem. Genau, das hier sei hiermit richtig gestellt.
Ja, also nochmal, um das zu erklären, ich habe da nämlich auch kurz gebraucht, um meinen Kopf drum zu wickeln. Das ist also so, wenn ich da Pi eingebe, dann wird Pi mit 3,14 und so weiter repräsentiert. Und dann steht halt, wenn ich das im Gradmaß eingebe, logischerweise 3,14 Grad dort. Während im Bogenmaß Pi eben einen Vollkreis beschreibt und damit der Sinus wieder 0 ist. Also es ist eigentlich vollständig zu erwarten. Mir war das ehrlich gesagt einfach nicht bewusst, dass der standardmäßig das Pi im Gradmaß interpretiert. Sonst wäre ich da möglicherweise vielleicht sogar auf drauf gekommen. Aber ja.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar für den Bildungskontext, wo solche Taschenrechner meistens Anwendung finden, heutzutage sogar ganz hilfreich, weil da wird man meistens sowas eingeben wie 30 Grad oder 60 Grad und nicht Pi Sechstel.
Ja, das stimmt. Und solche Sachen. Das ist richtig. Obwohl das, ja gut. Man sollte eigentlich mehr auf dem Einheitskreis rechnen, meiner persönlichen Ansicht nach, weil das nämlich viel zum Verständnis beiträgt, aber so ist das leider.
Ja.
Okay, gut.
Dann gehen wir jetzt weiter zur richtigen Folge.
So machen wir das.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Burg Cyril.
Hallo Timeless.
Und hallo auch unseren ZuhörerInnen zur Episode 37 vom Schlüsseltechnologie-Podcast.
Ist das nicht die 38. Folge heute?
Ich bin mir da unsicher. Ich lese, es ist die Episode 37. Ich hab mich jetzt einfach darauf verlegt, immer oben in diese Zeile zu gucken. Ja. Im Aufnahmeprogramm, da steht jetzt ein 37. Ja. Ich lese das dann einfach vor. Das funktioniert gut seit einiger Zeit.
Ja, so kann man das natürlich handhaben. Man muss sich dabei eine Strategie überlegen, um mit diesen Off-by-One-Fehlern umzugehen. Also wo man dann um eins daneben liegt. Denn das ist natürlich das Thema unserer heutigen Folge. Es geht um berühmte Softwarefehler.
Okay, gut. Off-by-One. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, worum es dabei geht.
Ja, ne? Wie gesagt, um eins daneben. Das ist ja, es klingt so ein bisschen komisch. Es steht auch in der deutschen Wikipedia durch drin als um eins daneben Fehler. Das klingt immer so falsch. Ich weiß immer nicht, was das ist. Also vielleicht ist es einfach nur Gewohnheit, dass ich halt gewohnt bin, englische Begriffe zu haben im Jargon der IT. Off-by-One-Error, kein Problem. Klar, ist halt einfach so ein feststehender Begriff. Um eins daneben Fehler, das klingt halt irgendwie ja so, ja, wie jemand, der irgendwie beim Übersetzen von einem Text nicht richtig aufgepasst hat und ein bisschen zu viel übersetzt hat. Und ich wusste, dass das irgendwie ein feststehender Begriff ist, aber sei es drum. Ja, diese Off-by-One-Fehler haben wir hier schon in den Intros unserer Folgen einiger Male so scherzhaft aufgegriffen. Diese Folge ist zwar die Nummer 37, wie du korrekterweise gesagt hast, aber wie ich korrekterweise gesagt habe, ist es die 38. Folge dieses Podcasts. Die normale Konvention in der Alltagssprache ist ja, die Nummerierung fängt bei 1 an. Also das ja vorderste Element zum Beispiel ist dann das erste Element oder wie die früheste Vorstellung ist die erste Vorstellung oder sowas, die Premiere quasi. Und in der IT hingegen ist die Konvention oftmals, nicht immer, aber oftmals, dass die Nummerierung bei 0 anfängt. Also in einer Liste mit 10 Elementen zum Beispiel hat das allererste, das vorderste den Index 0 und das hinterste dann den Index 9. Und das ergibt auch durchaus Sinn. Dazu haben wir verlinkt eine, ich will nicht sagen Tirade, aber wir haben verlinkt eine Tirade von Edgar W. Dijkstra. Ich weiß nicht, hat mir Dijkstra schon mal irgendwann erwähnt?
Ich bin nicht sicher. Ein
niederländisch, ich glaube auch niederländisch-US-amerikanischer Computerwissenschaftler, Informatiker und so weiter und so fort. Zum Beispiel berühmt durch den Dijkstra-Algorithmus, so einer der ersten Wegfindungsalgorithmen, der so historisch aufgekommen ist, mit dem man sich durch so einen Graphen von Orten und Wegen bewegen kann und dann die geringste Distanz zwischen Orten finden kann. Der ist total proliferiert, hat sehr viel geschrieben hier. Wir haben verlinkt auf das Dokument EWD 831. Also das ist so ein bisschen ja wie dieses, wie so Musikverzeichnisse, kennt man das ja auch vielleicht, so Köchel-Verzeichnis oder Opus und sowas, wo dann irgendwie Werke durchnummeriert werden, damit man die irgendwie referenzieren kann auf eine eindeutige Weise, damit man da nicht mehr sagen muss, Sinfonie in G-Dur, und wenn es dann irgendwie zwei gibt, irgendwie von zwei Komponisten, die vielleicht noch gleich heißen, hat man ein Problem, dass man dann da so eine ganz genaue Nummer sagen kann. Und so ist es halt ja auch mit diesen ganzen ja, Schriftdokumenten, die der Herr Dijkstra hinterlassen hat, die werden organisiert in seinem entsprechenden Nachlassarchiv als EWD, halt seine Initialen, und dann immer so eine Nummer. Und das hier ist EWD 831, was wir verlinkt haben. Wie ist der Titel hier? Why Numbering Should Start at Zero. Und das führt er hier ja ein bisschen aus. Es ist nicht allzu lang, also kann man sich auch mal gerne durchlesen, wenn man der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist. Grundsätzlich ist das Argument ja, dass ja 0 die erste natürliche Zahl ist. Also ja, ich sag schon ja die erste, die vorderste natürliche Zahl, die kleinste natürliche Zahl. Und das ergibt auch formalen Sinn, weil wenn die 0 nicht bei den natürlichen Zahlen dabei wäre, dann hätte man keine ganze Gruppe unter Addition. Also das geht jetzt ein bisschen in die mathematischen Details rein, aber in der Mathematik quasi gibt es so bestimmte Begriffe dafür, wenn eine Menge von irgendwelchen Dingen, also meistens ja Zahlen oder sowas, und eine Operation dazu sich in irgendeiner Form, diese Operation geht irgendwie auf Elemente dieser Menge, also macht mit denen irgendwas, also zum Beispiel wie so eine Addition oder eine Multiplikation oder eine Negation. Und wenn die sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, kriegen die dann solche Namen. Und zum Beispiel eine Gruppe ist es, wenn es ein neutrales Element hat, also eins, was man verknüpfen kann mit anderen Sachen und da passiert nichts. Also so wie man halt bei der Addition sagen kann, wenn ich 0 dazu addiere, dann kommt einfach dasselbe raus. Und bei der Multiplikation, die 1 dazu multiplizieren, kommt auch wieder dasselbe raus bei der Sache. Das ist dann halt so eine Gruppe und dementsprechend, ja, ist es halt für die Definition von den natürlichen Zahlen plausibel, dass man die 0 dazu nimmt. Ich weiß nicht, es gibt auch, glaube ich, Leute, die das anders sehen, aber ich glaube, so in der Mehrheitsmeinung ist es doch durchaus diese Ansicht. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch sinnvoll, halt quasi einfach mit den natürlichen Zahlen durchzunummerieren und dementsprechend startet die Nummerierung bei 0.
Ich finde das schon auch einen sinnvollen Grundansatz, in der Lage zu sein, eine Rechnung vollständig bezahlen zu können. Ja. Weil ohne, also wenn die 0 keine natürliche Zahl wäre, ginge das ja nicht.
Man muss sich auch mal klar machen, die 0 ist ja eine der größeren Errungenschaften der Mathematik. Ne? Also es hat ja
verdammt
lange gedauert.
Was haben die Inder je für uns getan?
Ja, genau. Ne? Das hatten wir in Folge 1 besprochen, also in der zweiten Folge, wo es um Zahlensysteme ging. Da hatten wir zum Beispiel auch das, ja, die bekanntermaßen die römischen Zahlen, die kannten die Nullen nicht. Ne? Und selbst dann später noch irgendwie zu christlichen Zeiten, also zu frühchristlichen Zeiten, war ja mit der Null auch so ein Stigma besetzt oder sowas. Ich weiß es gar nicht, ist das ein Stigma oder was? Einfach nur so quasi, man konnte sich nie vorstellen, wie einem Namen zu geben für Dinge, die nicht existieren. Okay. Aber man hat sich dann daraus gestellt, so zumindest als Rechenunze ist diese Null doch sehr sinnvoll. In der IT insbesondere ist es auch deswegen technisch plausibel, aus dem Grund, wenn man sich vorstellt, man hat eine Liste von Elementen, die liegt halt so im Speicher, wie wir das gelernt haben. Der Speicher ist einfach nur so eine Reihe von Speicherzellen und da liegen die halt so nacheinander drin, unsere Werte. Also meinetwegen, wenn ich jetzt 4 Byte große Zahlen habe, liegen die da halt im Abstand von 4 Byte einfach so nebeneinander. Und dann will ich halt irgendwie sagen, wo ist eigentlich irgendwie die Position von dieser Liste? Na, das ist natürlich, wo das Ding anfängt vorne. Und wo ist das Element, erste Element von der Liste, also das wiederum das vorderste Element von der Liste, ist natürlich an derselben Stelle, also quasi an der an der Position mit einer Differenz von 0 zur Gesamtliste. Also ein Abstand ja von 0 zum Beginn der Liste.
Genau, ja, ein Abstand von 0 zum Beginn, ja, das passt, okay.
Und das hat dann die Konsequenz, wenn man halt zulässt, dass die Nummerierung bei 0 startet, anstatt halt bei 1, wie man das so aus dem Sprachgebrauch gewohnt ist, dann macht das ein paar Speicheradressenberechnungen und sowas deutlich einfacher. Deswegen hat sich das als Konvention etabliert. Es gibt so ein paar Programmiersprachen und Umgebungen, die dagegen in den Strich gehen. Also zum Beispiel, ich meine sowas wie Excel zum Beispiel, da fängt auch die erste Zeile, Zeile 1. Ne? Die erste Zeile, die oberste Zeile. Es gibt auch zum Beispiel die Programmiersprache Lua. Da fängt Nummerierung bei 1 an, auch bei solchen Listen, mit denen man da programmiert. Das sorgt auch regelmäßig für Verwirrung, halte ich für eine schlechte Idee. Würde ich, wenn ich mir eine Programmiersprache designe, definitiv nicht so machen. Aber ich glaube, da war das Argument auch so damals gewesen, es soll halt für allgemein gebildete Personen verständlich sein, die halt vielleicht noch nicht mit technischen Konventionen konfrontiert worden waren. Also vielleicht so als Lehrsprache war da so die Motivation. Ich glaube, das wurde an einer Universität in Brasilien entwickelt, die Sprache. Aber das von daher würde es natürlich Sinn ergeben, wenn das jetzt so ja, Studenten sind, die mit dem Thema Programmieren vorher noch nichts zu tun hatten, dass man dann sagen würde, man geht auf die Konvention an, die die halt kennen, und da fängt halt die Nummerierung bei 1 an. Und das führt dann auch zum Beispiel zu der Konsequenz, wie eben schon gesagt, wenn ich eine Liste mit 10 Elementen habe und das vorderste Element hat den Index 0, das hat das Hinterste nicht den Index 10, wie man es erwarten würde, sondern 9. Denn natürlich, wenn ich von 0 bis 9 zähle, dann habe ich 10 Zahlen gezählt, auch wenn ich nicht 10 erreicht habe. Und das ist dann halt, ja, die Quelle von diesen ganzen Off-by-One-Fehlern. Hier haben wir auch das Beispiel Zaunfallfehler. Das ist dir ja vielleicht als, na gut, vielleicht nicht als Tischler, aber vielleicht wie ein Zimmerer oder sowas schon über den Weg gelaufen. Oder
doch, wer braucht denn Zäune? Das ist egal, es müssen ja nicht Zaunfehler sein. Es kann ja irgendwas anderes sein, was zwischen Pfosten gehangen wird oder sonst was.
Genau, also der Zaunfallfehler, ja, wie viele Zaunfehler braucht man, wenn man pro Meter Zaun einen Pfahl platzieren muss und der Zaun soll insgesamt 10 Meter lang sein, und dann ist natürlich die naive Antwort 10, weil 10 durch 1 ist halt 10. Aber natürlich braucht man auch noch einen weiteren am Ende, also sind es dann 11. Und man kann sich das vielleicht am Randfall klar machen. Wenn ich einen Zaun bauen möchte, der 1 Meter lang ist, dann brauche ich natürlich 2, weil auf beiden Seiten von diesem 1 Meter Segment ein Zaunpfahl stehen muss. Und das ist halt quasi, ich brauche halt immer einen mehr, als ich Segmente habe.
Das klingt total plausibel. Mhm.
Ja, ne, also wenn man es dann halt sieht, ne, das ist, ja gut, das ist halt so ein bisschen natürlich so eine Trickfrage. Ich meine, es gibt doch diese Trickfrage mit, wie oft kann ich von einem 100 Meter langen Faden Meter abschneiden? Antwort einmal, danach ist es kein 100 Meter langer Faden mehr. Also es hat vielleicht so ein bisschen diesen Charakter, aber dadurch, dass halt ja diese Off-by-One-Fehler doch bestürzend häufig irgendwie beim Programmieren auftreten, und natürlich, ich hatte gerade erst letzte Woche so einen, wo ich leider ein Offset wie plus 1 raufrechnen hätten müsste, und ich habe leider das plus 1 nicht raufgerechnet, und deswegen hat sich dann im Kreise bewegt. Also die Schleife ist dann, die ich programmiert habe, ist niemals vorangekommen und war immer wieder bei dem gleichen Offset stehen geblieben und ist dann unendlich lang gelaufen. Also solche Sachen können halt passieren. In dem Fall war es natürlich relativ offensichtlich und dadurch nicht so katastrophal. Das kann natürlich alles noch viel subtiler sein am Ende. Und das ist ja so heute unser Thema ein bisschen, wie katastrophal können dann nicht die Auswirkungen von kleinen Fehlern sein?
Okay. Ich muss dann nochmal sagen, ich glaube wirklich, dass es ist kaum vorstellbar, wie viele Handwerker sich solche Probleme, wie eben dieses Zaunfallproblem, tatsächlich mit einer kleinen Skizze kurzbildlich darstellen, um auch wirklich sicher zu sein, dass sie das gerade richtig machen.
Ja. Naja, guck mal, lieber nochmal schnell einmal eine Skizze machen, als halt irgendwie mit großer Zuversicht das Falsche bauen, ne?
Ja, genau.
Das ist ja der Abwägung. Gerade wenn halt irgendwie die Gegenmaßnahme so wenig Kosten hat, wie halt irgendwie mal kurz auf den Zettel mal 3 Striche zu malen, versus halt die möglichen Kosten des Fehlers, ist das ja durchaus eine ja, plausible Sicherheitsmaßnahme.
Ja, ja, genau.
Ich habe das hier so ein bisschen versucht zu organisieren. Also es gibt so berühmte Softwarefehler, an denen wir nicht vorbeikommen, und wir werden einige von diesen so ein bisschen besprechen hier. Es sind erstaunlich viele so aus dem Bereich Weltraum, haben wir so festgestellt, weil es gibt ja so bestimmte Bereiche, wo einfach jeder Fehler ja auch teilweise katastrophale Kosten hat und dementsprechend halt auch haarklein aufgeklärt wird. Also wenn wie zum Beispiel auch ein Zugunglück oder sowas passiert, dann kommen halt die entsprechenden Ermittlungsstellen von den Eisenbahnbehörden und nehmen da aber wirklich jedes einzelne Teil auseinander. Beim Flugzeugabsturz ganz genauso, natürlich bei diesen Weltraummissionen, da hängen immer gleich wie Millionen und Milliarden von Dollar oder Euro an Kosten dran. Da wird natürlich bis ins letzte haarklein nachgeforscht, weswegen dann natürlich diese Fehlerberichte auch dann Popularität erlangen. Der erste Klasse von Fehlern, gut, das ist jetzt hier eine sehr einfache Sache, aber den konkreten Fehler können wir nicht auslassen. Die erste Klasse hier ist mechanischer Fehler. Und zwar ist das der First Actual Case of a Bug Being Found. Das ist hier verlinkt, das entsprechende Bild.
Ich müsste mir das nochmal angucken. Ich habe das Bild noch gar nicht angeguckt. Ah ja, richtig. Eine Motte in einem Notizheft.
Ja, genau. Ja gut, dass die Motto Notizheft ist nicht das Problem an sich. Das ist nur die Dokumentation des Problems. Worum es hier geht, ist, das ist von September 1947. Also quasi, ja, so ganz an der Anfangszeit von dem, was wir heute als Computer kennen. Also ja, von diesen großen noch wirklich mechanischen oder elektromechanischen Rechenmaschinen, die allerersten, die noch die so irgendwie Programme ausführen konnten tatsächlich und nicht nur so eine fest verdrahtete Logik hatten. Diese konkrete Maschine hier stand in Harvard, an der Harvard-Universität und wurde dort betrieben von einem Team unter anderem von Grace Hopper, ja, also eine der Urmütter der Informatik, so eine der ersten Frauen, die auch Programmiersprachen entwickelt haben, beziehungsweise Menschen im Allgemeinen. Und natürlich steht auch dadurch heraus, dass sie halt in dieser ja doch männlich dominierten Wissenschaftsdomäne damals halt früh Impulse gegeben hat und wie gesagt auch zur Entwicklung einer der ersten Programmiersprachen namens COBOL beigetragen hat. Und sie war halt hier quasi Teil des Betriebsteams für diesen Computer hier, den Mark II Icon Relay Calculator. Der Computer an sich tut jetzt hier nichts zur Sache. Allerdings natürlich, das waren damals so mechanische Dinger mit so Relais und Elektronenröhren und sowas. Das heißt natürlich, ein großer Teil von diesem Betrieb bestand darin, dass man da Bauteile ausgetauscht hat, wenn da irgendwie so eine Elektronenröhre durchgebrannt ist. Das war dann erst mit Erfindung der integrierten Schaltkreise besser geworden. Deutlich viele Jahre später, was die Zuverlässigkeit angeht. So etwa ein Jahrzehnt später. Und sogar noch mehr als das. Anyway. Und sie hat dann natürlich als Teil des Betriebs irgendwann festgestellt, dass es ein Problem gab, hat dann da das entsprechende Panel aufgemacht und geguckt, was denn da vor sich geht, ob da irgendwie ein Bauteil durchgebrannt ist und zu tauschen wäre, hat dann da stattdessen eine Motte gefunden, die sich in seinem Relais festgesetzt hat und ja, da vielleicht irgendwie einen Stromschlag bekommen hat und da einen Kurzschluss verursacht und solche Sachen, hat diese Motte dann dementsprechend natürlich entfernt und das dann hier in dem Logbuch dokumentiert. Und es war nur bereits damals so, also manchmal wird diese Geschichte falsch wiedergegeben, dass dort dieser Begriff Bug für einen Computerfehler hergekommen ist. Es war nun schon so, dass das Wort Bug bereits vorher in Verwendung war für Fehler in mechanischen Systemen und sowas. Wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund halt, dass die Viecher sich da irgendwo festsetzen in diesen ja schönen dunklen Kammern und sowas und dann da irgendwo einen Kurzschluss verursachen oder sowas. Hat das da halt hier, die Motte halt da an das Buch eingeklebt. Das ist auch bis heute offenbar erhalten. Und also sehr gut konserviert dort an der Stelle. Und hat dazu so als kleinen Quip drunter geschrieben, first actual case of bug being found. Also der erste tatsächliche Fall, wo ein Käfer gefunden wurde. Also ein Käfer wie ein Bug.
Ja, sehr schön.
Das ist natürlich heute auch immer noch ein Problem mit den mechanischen Fehlern. Also das Klassische, was wir heutzutage so kennen, ist die Spinnen-App, die man sich auf dem Telefon installieren kann, wenn man das Telefon auf die falsche Weise runterwirft.
Ja, okay.
Und dann hat man da die Spinnennetz-App drauf installiert. Die läuft auch permanent, braucht auch keinen Strom, aber ist leider, ja, ist vielleicht manchmal im Weg. Aber das ist natürlich nichts, wo die Software was für kann. Das ist jetzt hier nur erwähnt, weil das natürlich ein klassischer Bug ist.
Stimmt, ja.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Das ist die Ariane V88. Also hier sind wir jetzt im Weltraumthema drin. Der allererste Flug der Ariane 5-Rakete, das war 1996. Und die ist dann, ja, die hat dann relativ schnell das Zeitliche gesegnet. Also wenn man hier auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel raufklickt, dann sieht man hier gleich so als erstes, wie die Rakete gerade gestartet ist. Man sieht hier schon die Trümmer runterregnen in dieser Skizze hier oben.
Mhm, gleich neben Kourou, ja.
Ja, genau. Man sieht, die ist vom Weltraumbahnhof in Kourou gestartet, in Französisch-Guinea, und hat es dann gerade mal 15 Kilometer weit geschafft, was ja für so eine Rakete jetzt nicht die allergrößte Distanz ist. Und ist dann da, ja, ist dann in Einzelteilen wieder runtergekommen auf unerwartete Art und Weise. Das Problem an der Sache war, diese Rakete hat natürlich eine Steuerungssoftware, ne? Wie gesagt, da sind halt Computer und so drinne. Und die Software, die darauf läuft, kümmert sich unter anderem darum, dass diese Rakete irgendwie gesteuert wird und den Kurs durchführt, der ihr halt mitgegeben wurde, der halt so vorgesehen ist. Und diese Steuerungssoftware wurde ja wahrscheinlich aus vielleicht Zeitspargründen, vielleicht auch Kostenspargründen von der Ariane 4 übernommen, also der Vorgängerrakete. Nun ist es allerdings ja so, die Ariane 5 hatte dann eine andere Antriebstechnologie, also da hat man ja dementsprechend was weiterentwickelt, konnte dementsprechend schneller fliegen, aber auf derart große Geschwindigkeiten, also insbesondere hier Horizontalgeschwindigkeiten, war diese Steuerungssoftware nicht ausgelegt. Diese Geschwindigkeit lag dann da im Speicher vor, grundsätzlich erstmal als so eine Fließkommazahl, Fließkommazahl siehe Folge 9. Mhm. Also Fließkommazahl, da wissen wir ja, die können auch einen großen Wertebereich abdecken, ja, verlieren dann vielleicht, wenn es ganz groß oder ganz klein wird, ein bisschen an Genauigkeit, aber das ist ja, wäre alles hier total im Rahmen gewesen. Allerdings irgendwann im Rahmen dieses Programmablaufs in der Steuerungssoftware wurde dann diese Geschwindigkeit konvertiert von einem Float 64, also von so einer Fließkommazahl mit 64 Bit in eine Int 16, in eine Ganzzahl mit 16 Bit, was deutlich weniger Präzision ist. Also ein Int 16, der geht von minus 32.000 bis plus 32.000 ungefähr. Und dann wäre halt die Vorstellung halt, dass das für bestimmte Stufen von Geschwindigkeit steht. Und das war halt ja, wie halt diese Konvertierung genau halt war halt kalibriert darauf, was die Ariane 4 so an Geschwindigkeiten konnte. Wie gesagt, die Ariane 5 konnte schneller fliegen und dann gab es halt einen Überlauf, wie man das dann halt nennt. Ich glaube, Überlauf haben wir auch schon besprochen.
Ja.
In der Folge 3 mit den Logikgattern, wo wir so einen Addierer gebaut haben.
Genau, richtig.
Und solche Sachen. Also da ist ja quasi die Idee, um es nochmal kurz zusammenzufassen, halt, ich habe so eine Ganzzahl, wie gesagt, vielleicht hier diesen Int16, der so minus bis plus 32.000 gehen kann, um genau zu sein, bis plus 32.767. Und wenn ich jetzt diesen höchsten Wert zum Beispiel habe und ich addiere noch eins dazu, dann, ja, wie soll das gehen? Das passt nicht mehr in diese 16-Bit rein. Und was dann halt effektiv passiert ist, es rollt dann halt an den Anfang zurück. Also es, ja, quasi, wenn man eins dazu addiert, ist man wieder bei dem ganz kleinsten Wert, also bei minus 32.768 dann. Dementsprechend, wenn man mehr dazu addiert, dann, ja, es rollt halt durch, ne, und läuft dann halt von unten wieder weiter, zählt dann von unten wieder weiter hoch. Beim Subtrahieren kann man dann genauso in die andere Richtung einen Unterlauf kriegen.
Hm.
Und ja, das ist natürlich, was dann hier an der Stelle passiert ist. Bei dieser Konvertierung von der Gleitkommazahl in die Fließkommazahl wurde halt quasi, ja, vielleicht wurden die verschiedenen Stellen aufsummiert und dann hat es halt irgendwann den Überlauf gegeben. Und im Prinzip ist halt das Ergebnis davon, dem Wert kann man nicht mehr vertrauen. Der war dann einfach Quark. Und ja, man kann sich davor schützen, indem man Überlaufprüfung macht. Also in vielen Programmiersprachen findet man dann so Funktionen, dass man nicht nur ein normales Addieren hat, was dann einfach nur das Pluszeichen ist, sondern man hat dann sowas wie so ein Checked Add oder sowas, wo man dann quasi das Ergebnis bekommt und dann noch so eine extra Information, hat das jetzt einen Überlauf gegeben? Und dann kann man sich halt entscheiden, wie man mit dieser Information weiter verfährt. Das wurde hier an dieser Stelle bei dieser Horizontalgeschwindigkeit nicht gemacht, aus Ressourcenknappheit tatsächlich. Also damals waren die Computer offenbar noch nicht schnell genug, dass man diese Prüfung immer machen konnte. Also die hatten sich da so auf ein paar Zahlen konzentriert, wo sie diese Überlaufprüfung machen, wo sie denken, ja, hier wird es wahrscheinlich passieren. Aber dass irgendwie diese Horizontalgeschwindigkeit so groß werden konnte, das war offenbar an wann auch immer das in Entwicklung passiert ist, den entsprechenden Leuten nicht ins Bewusstsein gerückt. Das größere Motiv, was hier noch im Untersuchungsbericht genannt wurde, und das ist natürlich ja etwas, was heute auch noch immer noch sehr oft zutrifft, in der Gefahrenabschätzung, die halt als Teil dieses Softwareentwicklungsprozesses gemacht wurde. Also man hat sich ja überlegt, was für Gefahren können auftreten, wogegen müssen wir uns schützen, um unser System sicher zu machen, wurde nicht hinreichend berücksichtigt, dass die Software auch fehlerhaft sein könnte und dass nicht nur die Hardware irgendwelche Fehler haben könnte, ne? Also vielleicht wurde in der Gefahrenabschätzung gedacht, ja, wenn ich hier so einen Temperatursensor habe, der könnte ausfallen. Das ist halt eine Gefahr. Und dann könnte ich mich zum Beispiel schützen, nämlich einen zweiten Temperatursensor woanders hinpacke und dann so eine Plausibilitätsprüfung mache vielleicht und all solche Sachen. Aber dass die Software selber irgendwie falsch rechnen könnte, das wurde leider nicht hinreichend berücksichtigt.
Wie will man sich Folge denn dessen, auch dagegen schützen? Also kann man eine zweite Software mitnehmen? Nicht wirklich, oder?
Naja gut, wenn man natürlich eine zweite Kopie mitnimmt, das hilft natürlich nicht. Das kann eine Sache sein, die hilft, gerade im Kontext Weltraum. Kann es ja sein, wenn man im Weltraum unterwegs ist, ist man kosmischer Strahlung ausgesetzt und wenn dann so ein Partikel von der kosmischen Strahlung, so ein Photon oder sowas, an die richtige Stelle in deinem Arbeitsspeicher trifft und da so ein Bitflip macht, ja, dass dann plötzlich da eine falsche Zahl drin steht. Und das dagegen kann man sich tatsächlich schützen, wenn man dann sagt, ich mache einfach zum Beispiel dreimal denselben Computer nebeneinander. Weil was nur nicht passieren wird, ist, dass die kosmische Strahlung denselben Bitflip in den allen drei Maschinen gleichzeitig machen wird.
Mhm.
Also ja, mache ich da halt, mache ich irgendwie drei identische Computer dahin. Und dann müssen die sich alle auf ein Ergebnis einigen. Und drei natürlich deswegen, siehe unsere verteilte Systeme-Folge, Folge 27, genau, damit man einen Mehrheitsentscheid machen kann. Also wenn halt quasi ein PC Quatsch sagt, kann man auch sehen, die anderen beiden, die sind sich noch einig, dann machen wir das. Und dann können wir vielleicht dem dritten sagen, hier starte ich mal neu, da ist irgendwas komisch. Und so könnte man sich zum Beispiel gegen so kosmische Strahlung schützen.
Okay, ja, in Ordnung.
Was hier allerdings tatsächlich passiert ist, das war ja noch nicht das Problem hier und auch nicht die Lösung. In der Folge wurde dann dieser Ariane 5-Code untersucht und das war so eine der ersten großen flächigen Einsätze von statischer Code-Analyse. Das hatten wir ganz kurz angerissen in der Folge 33, eventuell auch in der Folge 34, das erinnere ich mich jetzt nicht mehr, wo es um Programmiersprachen und Compilerbau ging. Diese Idee, ein Compiler ist ja quasi ein Programm, was Quelltext entgegennimmt und daraus eine Programmdatei erzeugt einfach nur und quasi, was halt in der Sprache gültig ist, wird halt gemacht. Und wenn halt zum Beispiel so eine Konvertierung von Gleitkommazahl in Ganzzahl einen Überlauf machen kann, aber das ist halt erlaubt, dann ist das halt okay so, ne? Hingegen eine statische Codeanalyse nimmt sich diesen Programmcode, erzeugt aber nicht ein Programm daraus, sondern nur so eine quasi eine Liste von Warnungen. So nach dem Motto, das hier sieht komisch aus, guck da mal ganz genau rauf. Und da wurde dann, bei sowas würde dann halt zum Beispiel sowas gefunden werden, dass man halt sieht, hier gab es Ressourcenknappheit, aus Ressourcenknappheit vielleicht oder warum auch immer, wurde diese Überlaufprüfung nicht gemacht. Und dann könnte man das nochmal extra überprüfen, dass man sagt, ist es hier wirklich gerechtfertigt, dass irgendwie diese Überlaufprüfung ausgelassen wird, entsprechend der ja, technischen Gegebenheiten, in dem Fall von diesen Geschwindigkeiten, die da auftreten können oder halt nicht. Ein anderes Beispiel für Überlauf, und das haben wir hier auch schon besprochen in diesem Podcast, deswegen werde ich das nur einmal kurz anreißen, aber das macht die Sache vielleicht nochmal sehr anschaulich, ist dieses Beispiel Y2K-Bug.
Ja.
Wie gesagt, das ist ja wieder die Frage, es ist jetzt schon 23 Jahre her, wie viele von unseren Hörern das eigentlich noch miterlebt haben. Also ich war da gerade 11 Jahre alt. Ich habe es so gerade so mitbekommen. Diese Sache, dass in der Frühzeit der Computer, wenn man irgendwie ein Jahr abspeichern wollte, dann wurde meistens das nur mit zwei Ziffern gespeichert. Also quasi, wenn man zum Beispiel das Jahr 1980 abspeichern wollte, dann wurde nur 80 abgespeichert, weil natürlich, wir sind gerade in dem Jahrhundert, wo alle Jahre mit 19 anfangen, das muss man noch nicht extra nochmal sagen, kann man zwei Byte irgendwie sich sparen. Und das war natürlich so ein bisschen mit der Erwartungshaltung verknüpft, dass welche Computer, die 1960 irgendwie in Betrieb genommen werden, dass sie definitiv nicht bis 2000 im Einsatz sein werden.
Sicher nicht.
War natürlich dann doch der Fall. Dementsprechend mussten diese ganzen Computer da mit großem Aufwand nochmal irgendwie umgestellt oder ersetzt werden. Aus dem Grund natürlich, wenn das halt nur zweistellig ist und diese 19 vorne einfach angenommen wird, heißt es halt, nach 1999 kommt dann als nächstes wieder 1900 anstatt 2000. Also das ist auch ja so ein sehr plastischer Fall, wie dieser Überlauf funktioniert, wenn man halt so am Ende des eigenen Wertebereiches angekommen ist und dann nochmal hochzählt oder was dazu addieren will. Aber das hatten wir in der Zeitdarstellungsfolge, Folge 16, im Detail besprochen.
Ja, genau.
Ein anderer Fall von... Ja, es heißt auch Überlauf, es heißt Overflow im Englischen, aber es ist kein Überlauf in diesem Sinne mit einer Zahl, sondern ein sogenannter Buffer-Overflow, also ein, ja, Pufferüberlauf. Es klingt alles so komisch, wenn man es ins Deutsch übersetzt, ich weiß auch nicht.
Naja, es ist aber genau das, es ist ein Pufferüberlauf, ja.
Ja, genau, das, wovon wir reden, ist Heartbleed. Das ist eine legendäre Sicherheitslücke von 2014. Legendär, glaube ich, vor allem deswegen, weil das diesen Trend gestartet hat, dass Sicherheitslücken jetzt Namen und Logos kriegen.
Da muss ich jetzt aber fragen. Nach meiner Erinnerung war Heartbleed viel später. War das so, dass der seit 2014 im Code war und dann sehr viel später
Nee, der wurde 20, also der Code selber kam am 31. Dezember 2011 in OpenSSL hinein. Okay. War also dementsprechend schon verbreitet und entdeckt wurde er am 7. April 2014. Also da gab es erstmal einen Sicherheitshinweis. Und ja, also insgesamt 27 Monate bestand die Sicherheitslücke unentdeckt, beziehungsweise ungefixt, ungepatcht.
Okay. Mhm.
Heartbleed, ja, wie gesagt, hat diesen Trend angefangen, dass jetzt irgendwie die Sicherheitslücken alle irgendwelche schicken Logos und Pressemitteilungen und sowas kriegen. Was auch in dem Moment so ein bisschen tatsächlich singulär war und deswegen halt auch viel nachgeahmt wurde danach, halt dadurch, dass es halt etwas war, was plötzlich so einen eigenen Namen hatte und halt nicht nur so eine CVE-Nummer. Also CVE ist die Common Vulnerability irgendwas Datenbank oder so, also oder Computer Vulnerability Error Datenbank. Jedenfalls quasi eine Datenbank, wo halt solche Sicherheitslücken abgelegt werden und klassifiziert werden und sowas. Und da kriegen die Dinge alle Nummern. Also ich meine, können wir mal gucken, haben wir, welche CVE hat zum Beispiel Heartbleed vielleicht. Heartbleed ist CVE 2014, wie die Jahreszahl, 0 und dann 160. Also CVE 2014, 160.
CVE? CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures.
Ah ja, sehr gut. Genau, und das ist natürlich unhandlich, ne? Wie wenn du jetzt irgendwie mit deinem Chef redest und dem wie sagst, hier irgendwie ganz wichtig diesen Monat ist irgendwie, dass wir CVE 2014 160 patchen, dann guckt er dich an wie der erste Mensch. Wenn du aber sagst, hier, wir sind auch gegen Heartbleed irgendwie vulnerabel, dann kann er sagen, aha, das habe ich gestern in der CT gelesen, das ist irgendwie wichtig, machen Sie das.
Ja,
okay. Ne, und irgendwie, oder seine Management-Kollegen aus anderen Firmen sagen dann schon, hier hast du auch schon Heartbleed gepatcht und dann sagt er dann, muss ich mal meinen Techniker fragen. Ne? Genau, das so zu der sozialen Seite dieser Sache. Was bei Heartbleed passiert, ja, ist auch eine andere Form von Überlauf. Das basiert grundsätzlich auf Heartbeat-Paketen. Hatten wir das jemals besprochen? Also eventuell hätten wir es mal irgendwo in der Netzwerk-Schichtmodell-Folge besprochen, in Folge 5, aber ich glaube nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass wir da schon drüber gesprochen haben. Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, grundsätzlich ist die Sache, wenn man eine Netzwerkverbindung hat, ist es ja so, die wird irgendwann weggeschmissen, wenn sie nicht mehr aktiv verwendet wird. Also wenn da keine Pakete mehr fließen, wird halt wird die halt zugemacht aus dem Grund, dass alle, ja, oder zumindest, dass viele Instanzen auf dem Weg dieses Netzwerk, dieser Netzwerkverbindung sich das merken müssen, dass da gerade eine Verbindung offen ist. Das hat verschiedene technische Gründe, führt jetzt zu weit, das alles mit Detail auszuführen. Ich muss ja die Sendung hier auch in der sinnvollen Länge halten, aber grundsätzlich ist es halt so, dann bei vielen derartigen Verbindungen, dass dann irgendwann gesagt wird, so nach 10 oder 15 Sekunden oder 60 Sekunden oder sowas, kann dann halt irgendjemand auf dem Weg einfach entscheiden, die zuzumachen, wenn er den Speicher für was anderes braucht, indem er gerade diese Informationen über diese laufende Verbindung abgelegt hat. Und natürlich passiert das nicht, wenn tatsächlich Daten über die Verbindung fließen. Und deswegen gibt es diese Idee so eines Heartbeat-Pakets, also dass man mal als Teilnehmer in dieser Kommunikation, wenn man an einem Ende der Leitung sitzt, dass man mal ab und zu mal so ein paar, ja, so ein kleines Paket durchschickt, einfach nur, damit die Verbindung allen im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und deswegen halt Herzschlag, so quasi wie ich lebe noch.
Ist da noch mehr?
Und, ja. Ja. Und das gibt's auch bei TLS, also dem Protokoll, was verschlüsselten Datenverkehr ermöglicht auf verschiedenen Internetangeboten, unter anderem ja, wie gesagt, HTTP. Das hatten wir ja schon in Folge 2 besprochen, Aufruf einer Webseite. Mhm. Dass TLS halt die Verschlüsselungserweiterung für HTTP unter anderem ist und dann zusammen HTTPS ergibt bekanntermaßen. Und ja, dieses TLS hat halt so einen Heartbeat-Mechanismus drin. Und der funktioniert so, dass der Client, also die Seite, die die Verbindung aufgemacht hat, die mit dem Server reden will, der die Webseiten zum Beispiel ausliefert oder sowas, wenn das halt ein Webserver ist, der Client schickt ein Paket los und da steht drin, ja, wenn du noch da bist, dann schick mir die folgenden 4 Zeichen zurück, bla. Na, und dann ist das halt dieses Bla, irgendwie, ist irgendwie 4 Zeichen lang und dann wird das halt auch so zurückgeschickt und passt. Wenn du wirklich da bist, schicke mir diese 20 Zeichen zurück, Schlüsseltechnologie. Und dann kann das der Server halt dementsprechend antworten. Ja, ich bin tatsächlich noch da, hier sind die 20 Zeichen Schlüsseltechnologie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn diese Zahl von Zeichen, die da angefragt wird, einfach nicht zu dem passt, was in der Nachricht steht. Also wenn ich einfach mal sage, schick mir die folgenden 20.000 Zeichen Schlüsseltechnologie. Das wurde halt leider nicht ordentlich abgeprüft auf Seiten des Servers, sofern der halt diese OpenSSL-Bibliothek verwendet für das TLS. Sondern dann wurde halt, ja, dann wurden halt die ursprünglichen 20 Zeichen zurückgeschickt und außerdem dann halt alles, was dahinter noch zufälligerweise im Speicher lag. Und das ist dann halt diese Sache von Buffer Overflow. Also die Buffer halt deswegen quasi ja so Puffer, also ja wie so ein Zwischenspeicher. Diese Nachricht, die hier reinkommt, die wird halt abgelegt in so einen Zwischenspeicher, also halt in diesen Puffer. Und dann werden dann daraus zum Beispiel 20 Zeichen entnommen. Wenn jetzt dieser Puffer halt, ja, vielleicht ist diese Nachricht 50 Byte insgesamt groß, ne? Und da ist dann irgendwo dieses 20 Byte Zeichen lange Wort drin, ne? Was mir zurückgeschickt werden soll. Wenn jetzt aber nach 20.000 gefragt wird und der Server das nicht erkennt und das einfach macht, dann liest er natürlich alles, was hinter diesen 20 Byte im Speicher auch noch so rumliegt. Und natürlich, da es hier um TLS geht, sind da ja mitunter sehr kritische Geheimnisse mit drin. Also zum Beispiel irgendwelche Pakete, die gerade von anderen Nutzern reinkommen, sowas halt wie zum Beispiel eine kryptografische Schlüssel, den der Server selber verwendet, mit dem man sich dann als der Server selber ausgeben könnte, wenn man den hat. Dementsprechend war das eine Sicherheitslücke von tatsächlich katastrophaler Relevanz. Hat dann auch zu sehr viel Blätterrascheln in der IT-Gemeinde geführt. Jeder hat dann schnell noch seine Server gepatcht und die Updates installiert und so weiter und so fort. Ja, ich meine, gut, sollten sie ja nicht immer machen, aber da hat es mal, naja, so einigermaßen funktioniert zumindest. Es hat wahrscheinlich trotzdem so am Ende Jahre gedauert, bis es überall behoben wurde. Und ich kann mir sogar noch vorstellen, dass es irgendwo noch Systeme gibt, die weiterhin noch betroffen sind, weil, ja, so ist das nun mal leider. Was einmal funktioniert, macht man noch nicht mehr kaputt, ne? Wenn man keinen Leidensdruck hat. Aber ja, das ist das Thema Pufferüberlauf. Und diese Sache Pufferüberlauf ist ja auch eine Sache, das ist jetzt nicht nur Heartbeat oder sowas, das man dann auslesen kann, sondern natürlich, man könnte auch irgendwie den Server oder wem man auch immer da angreift, die Software dazu bringen, über den Puffer hinaus zu schreiben und dann vielleicht dadurch andere Sachen kaputt zu machen, die dort daneben liegen im Speicher. Das ist ja dann zum Beispiel ein Angriff, wie man zum Beispiel versuchen kann, eigenen Code einzuschleusen, indem man da halt vielleicht ein Stück Speicher erreicht durch diesen Überlauf, wo tatsächlich ja Programmcode drin liegt und den tauscht man dann aus gegen den Programm, quasi gegen beliebige Daten, die der Angreifer dann wählen kann in dem Moment.
Okay, ja, das wollte ich jetzt als nächstes gefragt haben. Was wäre denn die Antwort von dem Server, wenn der String oder die Zeichenanzahl des Strings nicht mehr mit der angekündigten Anzahl übereinstimmen würde? Was wären denn da mögliche Strategien, damit umzugehen?
Naja, der Server könnte jetzt einfach sagen, gut, wenn die Nachricht, die mir gegeben wurde, halt nur 20 Zeichen lang war, dann gebe ich halt auch nur 20 Zeichen zurück und sage das auch dementsprechend in meinem Antwort. Der Server könnte auch sagen, hier versucht gerade jemand Schindluder zu betreiben, ich mache mal die Verbindung zu.
Ja gut, das könnte ja immer noch sein, dass da vielleicht nicht alle durchgekommen sind, zum Beispiel. Theoretisch. Weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das heutzutage ist.
TLS läuft für gewöhnlich über eine TCP-Verbindung. Ich verweise, wie gesagt, auf Folge 5, das Netzwerkschichtmodell.
Ja,
Und
das
in
stimmt.
TCP ist an und für sich schon sichergestellt, dass du auch eine Größenprüfung und sowas drin hast. Also
Ja,
dass
genau.
die, also das stellt auch sicher, dass die da tatsächlich komplett da sind. Also dass es auf der Netzwerkebene, also quasi auf der Ebene von TCP selber einen Retry macht, also einen Neuversuch, wenn die Daten beschädigt ankommen. Dementsprechend ist es halt an und für sich ein Fall, das ist natürlich ja die Frage, ne? Also die Fragen sind ja auch an die Protokollentwickler an der Stelle, warum muss man hier beliebigen Text irgendwie angeben können oder so, oder zumindest warum muss der eine beliebige Länge haben können? Ich meine, wenn man irgendwie beliebigen Text drin haben möchte, damit man da sich keine kryptografischen Probleme einhandelt, könnte man vielleicht noch sowas sagen, wie es muss immer 32 Zeichen lang sein oder so. Aber gut, das Protokoll ist nun mal so, wie es ist. Wenn der Client halt nach beliebigen Sachen fragen kann, dann muss man das halt auch zulassen. Aber natürlich, ja, diese Konsistenzprüfung muss man trotzdem machen.
Okay, gut.
Ein anderes Problem, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen erwähnt, nämlich Drift. Wir hatten irgendwann mal, ja, wir hatten in der Folge 22, das Web ist nicht das Internet, hatten wir NTP erwähnt, also das Protokoll für Zeitsynchronisation. Und
Ja,
da hatte ich auch
genau.
das Thema Drift angesprochen, also warum es halt ein Problem sein kann, wenn die Uhren nicht ordentlich gestellt sind. Und hier ist ein Beispiel, was mir jetzt in Vorbereitung dieser Folge neu untergekommen ist, das erste Mal, und zwar der Dahran-Missile-Incident. Da geht es darum, das war im ersten Golfkrieg. Da hatten die US-Amerikaner halt verschiedene Basen eingerichtet, ja, als Teil ihres Einmarschs im Irak, der gerade Kuwait besetzt hatte. Und dann am Ende dieser Basen war in Saudi-Arabien, die in der Stadt Dahran. Und dort gab es einen Raketenbeschuss durch die irakische Armee. Und diese Raketen sind auch tatsächlich, haben ihr Ziel getroffen, haben ja, über 2 Dutzend Amerikaner getötet, die dort stationiert waren, also halt ja, Militärangehörige höchstwahrscheinlich. Und dieser Raketenbeschuss hätte eigentlich abgewehrt werden sollen durch so ein Patriot-Raketenabwehrsystem, also die jetzt auch gerade in der Ukraine da die Raketen der Russen mit einigermaßen gutem Erfolg abwehren. Das hat aber nicht funktioniert. Und der Grund dafür war, dass dieses Raketenabwehrsystem seit über 100 Stunden nicht neu gestartet wurde. Das klingt jetzt erstmal unfassbar, wenn ich das so blasiert einfach sage. Aber das Problem, was da ist, es gibt da so einen Rundungsfehler und wie gesagt, wir haben hier die Artikel verlinkt, wo das ein bisschen genauer erklärt ist. Ich werde jetzt in Anbetracht der Zeit das nicht alles im ganzen Detail erklären. Aufgrund eines Rundungsfehlers driftet die interne Uhr und zwar die geht, ich weiß gar nicht, ob zu schnell oder zu langsam, aber sie geht auf jeden Fall falsch um einen Faktor von 0,000000095. Also irgendwie, ja, weniger als ein Millionstel. Aber das heißt halt, nach 100 Stunden Dauerbetrieb ist diese Drift schon bei etwa einer Drittelsekunde. Und eine Drittelsekunde klingt jetzt erstmal nicht dramatisch, allerdings soll das Ding ja quasi, wenn sobald eine Rakete reingeflogen kommt, soll das Ding halt den Flug der Rakete nachverfolgen und quasi diese ja, Flugbahn richtig berechnen. Und diese Raketen, mit denen die da beschossen wurden, die fliegen mit Mach 4. Und das heißt also, so ein Zeitunterschied von 0,34 Sekunden macht dann einen Ortsunterschied aus von etwa 500 Metern. Und das ist natürlich katastrophal, wenn man eine Rakete exakt anvisieren möchte und dann liegt man einen halben Kilometer daneben.
Ja, dann trifft meine Abwehrrakete nichts, ja.
Genau.
Okay.
Der nächste Fall hier ist, ja, wir gehen wieder zurück vom Militär in den Weltraum zum Mars Climate Orbiter von 1999. Und ja, ich habe überlegt, wie ich das hier richtig klassifizieren kann. Ich habe es hier einsortiert als vielleicht die Spezifikation falsch gelesen oder Kommunikationsproblem oder sowas. Das ist auch so ein
Didn't read
absolut.
the manual. Super.
Ja, genau. Es gibt so einen klassischen Spruch in der IT, beziehungsweise nicht nur Spruch, aber so eine klassische Abkürzung, und zwar RTFM. Und zwar Read the fucking manual, also lest das gottverdammte Handbuch.
Richtig.
Wenn halt jemand ankommt und fragt, stellt halt irgendwie völlig einfache Fragen, die man halt, indem man einfach mal kurz den Hilfetext durchgelesen hat, aber halt beantworten können, ne? Dass dann einfach nur so RTFM zurückkommt, was ja meistens dann nur zu mehr Knatsch zwischen allen Beteiligten führt, aber das ist trotzdem in die Folklore eingegangen. Und ja, vielleicht hätten sie auch ein bisschen RTFM betreiben müssen. Nee, was passiert ist, das ist halt eine ja, Mars-Sonde, wie gesagt, von der NASA entwickelt. Dementsprechend hat die NASA ihre eigene Software geschrieben und allerdings die Navigationssoftware wurde zugeliefert von Lockheed Martin. Also ja, so so ein Rüstungskonzern, der halt unter anderem da auch Komponenten, ja, wie es halt so ist, ne, so Komponenten für irgendwelche so Mittelstreckenraketen und was, die kann man da auch in der im Weltraum Flug wiederverwenden. Ist ja alles irgendwie relativ ähnlich an den Anforderungen her. Und diese Navigationssoftware, die Lockheed Martin zugeliefert hatte, die hatte leider nicht metrische Einheiten verwendet, sondern imperiale Einheiten. Also den Kram, den die da drüben in Amerika verwenden. Ich verweise auf meine auf Folge 1, dass ich das dass wir das dringend mal alles abfackeln müssen.
Ach ja, genau, ich erinnere mich.
Aber wir sehen, selbst die NASA hat schon das Licht gesehen, verwendet metrische Einheiten. Also in dem Fall hier, dass der Impuls in Newtonsekunden gemessen wurde und dann halt in deren eigenen Software halt quasi dieser Impuls halt ja, in Variablen abgespeichert wurde und der numerische Wert entspricht halt quasi dem Impuls in Newtonsekunden. Während die Navigationssoftware von Lockheed Martin dann imperiale Einheiten verwendet hat, also ja, Pound Force Seconds, es ist insane, was die da verwenden. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Also ja, in schwachsinnigen Einheiten. Und natürlich heißt es halt, wenn man die Zahl, die vorher in klugen Einheiten war, einfach danach in schwachsinnigen Einheiten weiterverwendet, dann ergibt die natürlich keinen Sinn mehr. Und es ist, also wenn ich es jetzt so sage, mir ist das unfassbar, wie das nicht beim Testen gesehen wurde. Aber gut.
Ja, interessante Frage.
Ja, ne. Auch sowas hat es irgendwie offenbar durch den Test geschafft. Also, ja, man sieht das ja auch in dem Artikel beschrieben. Die Untersuchungskommission fand schnell den Grund für den Verlust der Sonde. Die Telemetriedaten ergaben, dass sie sich dem Mars nicht auf 150, sondern auf 57 Kilometer genähert hatte. Also die sollte da nur dran vorbeifliegen und ein paar Fotos machen und sowas und ein paar spektrographische Messungen oder was auch immer. Und stattdessen ist die halt relativ weit in die Atmosphäre eingetreten, sodass sie dann halt verglüht ist.
Dumme Sache.
Ja. Ebenfalls eine dumme Sache ist Terak 25. Das ist hier das nächste auf der Liste. Und ich habe hier als Kurzzusammenfassung geschrieben, Clusterfuck. Also, falls das Wort nicht bekannt ist, also ja, wie gesagt, Fuck hatten wir gerade schon bei Read the Fucking Manual. Ich glaube, dieses Wort ist hinreichend bekannt. Ja, Clusterfuck ist halt so, ja, wie so ein fraktales Problem, ne? Also quasi, egal auf welcher Ebene ich gucke, ich finde immer wieder Fehler. Und das hat mich da hier so dran erinnert, bis in Terak 25, als ich hier reingelesen habe in die Sache. Das ist einfach, man kann gar nicht nur sagen, es war ein Fehler. Es waren so viele Fehler, die gleichzeitig passiert sind, bis hin zu halt, dass irgendwie der entsprechende Hersteller das nicht zugeben wollte, dass da Probleme aufgetreten sind oder dass die Verantwortung übernehmen müssen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Was es war, dieser Terak 25 ist ein medizinisches Gerät für Strahlentherapie. Also, wo man so Krebstumor oder sowas behandeln möchte, indem man den dann kontrolliert bestrahlt mit so einem, ja, da ist dann so ein Linearbeschleuniger drinne, wo halt, ja, wie gesagt, dementsprechend radioaktive Strahlen erzeugt werden, die dann auf diesen Krebs raufgeschickt werden und da halt dann diese Zellen dann hoffentlich irreparabel beschädigen. Das ist zumindest die Idee der ganzen Sache. Und dann ist natürlich klar, damit das funktioniert, muss das sehr exakt und präzise kalibriert sein. Denn natürlich, wenn man dem Patienten zu viel radioaktive Strahlung verabreicht, dann hat man nicht nur den Krebs getötet.
Ja.
Und das ist leider mit diesem Terak 25 passiert. Es gab da mehrere Fälle von ja, Todesfällen durch, ja, was kann man eigentlich sagen? Also es
Hier
ist.
steht, durch Softwarefehler, falsche Priorisierung und mangelnde Qualitätssicherung war ein schwerer Funktionsfehler möglich,
Ja.
der innerhalb von 2 Jahren drei Patienten das Leben kostete.
Ja,
Drei weitere
also
schwer Verletzte.
es sind hier mehrere Sachen, wie ich habe hier nur so mal rausgegriffen. Einmal ja, ein Problem damit, dass das so ein verteiltes oder eigentlich ja, genau zu sein ein verstreutes System war. Da gab es so zwei Prozesse, die parallel arbeiten. So ein Messprozess, der dann so misst, ob die ganzen Bauteile richtig eingestellt sind, ne? Wie dass die Kalibrierung richtig läuft und sowas. Und gleichzeitig hat der Steuerprozess, der dann halt sowas wie Motoren antreibt. Und die müssen natürlich präzise miteinander kommunizieren, damit halt also der Messprozess muss dann wie so irgendwelche Drehstände von irgendwelchen Rotoren abgreifen, damit der Steuerprozess dann rechtzeitig mit dem Motor stoppen kann und solche Sachen. Das hat wohl alles nicht richtig funktioniert, sodass dann da falsche Einstellungen sein konnten, dass dann da wie vielleicht eine Blende nicht geschlossen war, die eigentlich hätte geschlossen sein sollen und solche Sachen. Dann gab es das Problem Benutzerführung. Dass in bestimmten Situationen irgendwie, wenn man da neue Daten eingegeben hatte, vielleicht hat man sich vertippt beim Eingeben der Daten und ist dann nochmal zurückgegangen zum Korrigieren. Und in bestimmten Situationen war es dann so, dass die Benutzeroberfläche zwar diesen neuen Datensatz angezeigt hatte, also es sah aus, als ob man die Werte korrigiert hatte, die man falsch eingetippt hatte, aber es wurde trotzdem der alte Datensatz weiterverwendet.
Das ist
Ja,
ja.
genau. Und wenn man sich dann halt vielleicht hat man irgendwie eine Null zu viel getippt, ne? Kann man sich das dann vorstellen, dass das dann nicht gut ausgeht. Und das Überlaufproblem ist da auch wieder gewesen. Da gab es so eine 8-Bit-Variable, die war, hatte irgendwie die Bedeutung, soweit ich das verstanden habe, wenn sie nicht 0 ist, ist eine Sicherheitsprüfung notwendig. Und das wurde dann immer so hochgezählt oder wie sowas. Es wurde irgendwie hochgezählt, je nachdem, wie es, ob die Prüfung halt stattgefunden hat oder nicht. Und dann konnte es halt sein, dass er von 255 wieder auf 0 zurückspringt und dadurch konnte halt die Prüfung übersprungen werden, obwohl sie notwendig gewesen wäre.
Ja, okay.
Und ja, Sicherheitsprüfung überspringen, keine gute Sache. Will man nicht haben.
Ja, nicht bei so Ringbeschleunigern möglicherweise, ja. Nein, ja. Natürlich generell nicht.
Ja, das ist ja die Sache, ne? Das ist ja so, das ist, glaube ich, auch so ein Problem im Selbstbild von der Programmierergilde als Ganzes, ne? Also jetzt Gilde in Anführungszeichen, ne? Dass man so sagt, ja, wie wenn ich jetzt irgendwie so medizinische Hardware oder wie im Flugzeug oder sowas programmieren würde, das wäre eine andere Sache. Ich mache ja hier nur, keine Ahnung, eine Steuererklärungssoftware, ne? Und irgendwie verkennt halt dann irgendwie die katastrophalen Folgen, die selbst, ja, die natürlich sowas haben kann, ne? Also bei einer Steuererklärungssoftware, klar, die kann den Leuten irgendwie Millionen Euro kosten am Ende, ne? Und selbst bei sowas wie so wie im sozialen Netzwerk, was erstmal total inconsequential aussieht, ne? Und wenn dann halt der Algorithmus dann wie aus Versehen darauf getuned ist, dann irgendwie Hassbotschaften zu verbreiten, weil das mehr Klicks macht, ne? Da hat man auch irgendwie eine Verantwortung dafür in irgendeiner Form.
Ja, sowieso generell. Ich mache ja auch gerade nochmal eine berufliche Weiterbildung und bei mir ist es ja so, ich komme jetzt dann halt auch mit so Gefahrenbeurteilungen und sowas in Berührung. Das sind ja auch so Dinge, das wird gefordert. Und man legt sowas dann auch vor oder heftet das alles ordentlich ab. Das Problem ist nur, dass halt im Arbeitsalltag dann häufig so Sachen sind wie, ja, wir machen ja nur mal schnell oder ach, ja, das muss jetzt heute fertig werden.
Ja, genau.
Und dann fällt das irgendwie nicht nur einmal oder zweimal hinten runter, sondern eben über ein ganzes Berufsleben lang, wodurch dann halt durchaus, keine Ahnung, durch Lösemittelkontakt oder sowas irgendwelche Berufskrankheiten entstehen können und all solche Dinge. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Genau. Das nächste, was hier auf der Liste ist, habe ich zusammengefasst als überfordert von Komplexität. Und das ist eine Sache, auf die du mich hingewiesen hattest, der Corrupted Blood Incident.
Ja, klasse Nummer. Das Gute ist, obwohl, nee, ich glaube, da sind auch Existenzen so vielleicht nicht dran zerbrochen, aber da sind Existenzen schwer geschädigt worden, würde ich sagen. Soll ich das kurz erklären? Kurz
einführen? Ja, gerne.
Also der Corrupted Blood Incident, du hast hier auch geschrieben, war vor Covid-19 eines der wichtigsten Studienobjekte für, naja, Seuchen und Pandemien, obwohl es eine Computersimulation war. Es war nämlich eine Epidemie oder eine, ja doch, eine Epidemie in World of Warcraft, in dem MMORPG, wo bei einem Late Game, also im...
Also jetzt nicht beim Anfang des Spiels, sondern schon, wenn man halt irgendwie schon relativ tief drin ist, also was wahrscheinlich bei World of Warcraft so hunderte Stunden drin heißt, ne?
Ja, genau, ein Bosskampf, der nur für sehr hochlevelige Spieler, die schon weit im Spiel fortgeschritten sind, zu schaffen war. Der hat man nennt das einen Debuff, also einen negativen Effekt auf Angreifer ausgeübt. Und dieser Angreifer, ja,
also
konnte...
Also Buff ist irgendein Effekt in einem Spiel, der dir halt irgendwie einen Vorteil verschafft. Also irgendwie, vielleicht irgendwie deine Angriffsstärke steigt um 5% für 10 Sekunden, weil irgendjemand einen Zauber verwendet hat oder sowas. Und Debuff halt dann genau das Gegenteil halt.
Genau, richtig. Und dieser Effekt konnte eben von Spielern auf in der Nähe stehende Spieler oder andere Charaktere übertragen werden. Sozusagen konnten die sich gegenseitig anstecken. Und der ursprüngliche Plan war, dass nachdem man den Bosskampf verlassen hat, also entweder durch Tod oder Sieg oder ich weiß nicht, ob man auch einfach so hätte rausgehen können, dass dieser Malus, dieser negative Effekt dann einfach verschwindet. Wenn man aber ein Reittier in diesem Bosskampf verwendet hat und das dann mit diesem Statuseffekt eingepackt hat, sozusagen, also in seinen, keine Ahnung, Pokéball, ich habe nie WoW gespielt, und hat das dann außerhalb dieses Bosskampfs wieder aus dem Pokéball rausgelassen, dann hatte es diesen Effekt noch und konnte auch wieder andere Charaktere anstecken. Und so programmiert man eine Pandemie.
Ja, also die Idee war halt, wie gesagt, gewesen, dass halt die Charaktere in dem Moment, wo sie diesen Bosskampf verlassen, also diesen entsprechenden Bereich, dass sie diesen Debuff verlieren.
Genau.
Und man hat halt quasi durch diese Reittiere den Debuff rausschmuggeln können und danach gab es halt keine vorgesehene Situation mehr, wie das halt irgendwie aufgeräumt werden könnte. Also man hätte das halt auch programmieren können, was natürlich im Nachhinein einfach zu sagen ist. Man hätte es so programmieren können quasi, dass dieser Debuff jedes Mal prüft, wenn er angewendet wird, ach, ich bin ja gar nicht in dem Bosskampf, ich mach den mal weg, aber es war halt quasi nur so, an der Grenze wird halt einmal geguckt, danach ist es okay, ne?
Genau, ja.
Das war halt das Problem an der Sache. Und ich fand das sehr bestürzend, wie es ja auch in unserer Shownotes schon geschrieben ist, wie ja wirklich die Parallelen dann sind. Es ist schon irgendwie beeindruckend zu der Covid-Pandemie, als inklusive Tiervektoren, wie gesagt, schon eben diese Reittiere und inklusive auch asymptomatisch infektiösen Patienten. Denn was passiert war dort, war dann, dass halt nicht nur diese Reittiere davon betroffen waren, die dann durch auch irgendwann dran gestorben sind daran, weil dieser Debuff verursacht halt, dass man ja quasi Schaden nimmt über die Zeit und dann irgendwann halt tot ist, was ja, wie gesagt, dafür gedacht war, einfach diesen Bosskampf ein bisschen schwieriger zu machen, beziehungsweise, dass man da wie eine Heilungsstrategie am Start haben muss, um da irgendwie dagegen was zu machen. Mhm. Und also die Reittiere werden halt dann gestorben irgendwann, aber das hat sich ja dann infektiös weiterverbreitet und wie gesagt, asymptomatisch infektiöse Patienten hatte man dann in Form von NPCs, also Non-Player Characters, also Charaktere in dieser Spielwelt, die nicht von Spielern kontrolliert werden, sondern halt, die halt automatisch da sind, so einfach, um zum Beispiel eine Stadt zu bevölkern. Da sind halt dann wie so ein paar Leute, die einfach da sind, die zum Beispiel irgendwelche Aufgaben geben und sowas.
Ja, Händler, was auch
die
immer.
Die halt die Story vorantreiben, Händler, mhm. die, wo man irgendwie Artikel kaufen kann, die halt ja nur quasi programmatisch betrieben werden. Und die waren halt asymptomatisch infektiös, weil die haben halt einfach kein Konzept von irgendwie Gesundheit oder Schaden nehmen oder sowas. Die sind halt einfach ja unsterblich im Rahmen dieser Welt. Können keinen Schaden nehmen, aber sie konnten halt diese Status-Eigenschaft bekommen, diesen Debuff zu haben und dann halt dementsprechend das auch wieder weiter verbreiten, so wie das wie du es ja beschrieben hast, dass halt das sich überträgt auf Leute in der Nähe.
Genau, richtig. Es ist halt auch so, gerade an dem Ding, da sind halt wirklich alle Sachen aufgetaucht, die jetzt auch bei Covid-19 aufgetaucht sind. Ne? Leute, die halt irgendwie sich vollkommen zurückziehen, irgendwo in die Berge, in einsame Hütten ziehen, um ja keinen Kontakt mehr mit der Zivilisation zu haben, Leute, die extra dahin reisen, um dort zu helfen. Es gab Leute, die absichtlich das reproduziert haben, nachdem rausgekommen war, nachdem man rausgefunden hatte, wie diese Seuche in die Welt gekommen ist, gab es halt wirklich Leute, die halt zu diesem Bossgegner gegangen sind, haben ihr Reittier infiziert und haben es dann draußen wieder ausgepackt und so. Also auch das hat es gegeben. Also es ist wirklich deswegen eben eins der oder das beste Forschungsobjekt, bis halt Covid-19 dann kam. Eben für Pandemieforscher.
Ich glaube, der Spuk war ja auch relativ schnell dann vorbei, ne?
Bitte nochmal?
Der Spuk war dann auch relativ schnell vorbei. Also halt innerhalb von wenigen Tagen wurde dann natürlich das Problem erkannt durch die Entwickler des Spiels und dann korrigiert.
Ja, aber also mit dem flammenden Schwert, ne? Also das wurde, da wurden richtig drastische Maßnahmen auch ergriffen.
Ja, drastische Maßnahmen. Ist das überhaupt notwendig? Weil ich weiß ja, bei World of Warcraft war es sowieso so immer, dass es immer eine Stunde der Woche gab, wo die Server alle offline waren, wo dann halt die Updates installiert wurden. Und also dementsprechend heißt es ja, das geht offenbar. Und wie gesagt, also soweit, wie ich das jetzt beschrieben habe, ne, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie diesen Programmcode selber gesehen habe, aber ich stelle mir vor, dass es eigentlich sehr einfach sein sollte, dieses Problem zu beheben, indem man halt nochmal jedes Mal, wenn dieser Debuff angewendet wird, also halt quasi seine Effekte eintreten, wie halt, dass Leute Schaden nehmen oder halt, dass es sich überträgt, dass nochmal diese Prüfung gemacht wird, ob man gerade in diesem Bosskampf drin ist und dass dann halt der Effekt einfach weggenommen wird. Das sollte für die Spielentwickler an und für sich nicht allzu schwer sein. Also von daher würde ich mich wundern, dass es irgendwie sehr schwierig war, das irgendwie zu beheben, sobald man es halt weiß. Aber gut, wie gesagt, ich stecke da nicht persönlich in dem Programmcode drin.
Identifying and fixing the issue that led to the pandemic proved difficult. Man kann den Wikipedia-Artikel dazu lesen und es gibt auch eine ganze Menge irgendwelche Blogartikel und so, die damit sich befassen. Hm. Am 16. September wurde sich Blizzard oder gibt es irgendeine Meldung, dass Blizzard das gemerkt hatte, dass es das gibt. Und am 8. Oktober ist der Patch erst released worden.
Oh, war ja.
Der dann auch die Reittiere immun gemacht hat. Also es war offenbar doch gar nicht so einfach. Aber die Programmstruktur von WoW ist ja offenbar auch so eine Schwierigkeit. Also WoW Vanilla war ja wohl nicht so einfach zu reproduzieren.
Ja, das ist halt ein historisch gewachsenes System, wie das halt so ist, ne?
Genau.
Und ist auch die Frage, ob das alles schon ordentlich in Versionskontrolle drin war. Aber eigentlich, eigentlich 2005 sollte es eigentlich schon gegeben haben. Aber gut, das ist jetzt hier nicht das Thema. Ich habe hier noch so einen weiteren Fehler, einen ganz klassischen am Ende, und zwar Copy-Paste. Da, ich glaube, als wir das vorbereitet hatten, wenn ich mich richtig erinnere, warst du davon überrascht, dass das überhaupt so ein großes Problem ist, aber total. Also Copy-Paste-Fehler, also den Fehler, wenn man irgendwie was kopiert und irgendwo einfügt und macht dann halt dabei so kleine Fehler. Das erste hier, es ist nicht ganz das, was ich so heute unter Copy-Paste verstehen würde, aber das passt so ungefähr dazu, ist hier ein Problem mit der Mariner 1-Sonde. Von 1962, Ja, auch wieder so eine Planetensonde von der NASA. Es ging hier um, da war die Idee, dass man eine Sonde zur Venus schickt und die sollte da ein bisschen drumherum fliegen, ein paar Bilder machen und all solche Sachen. Ne? Mhm. Ein paar Messungen durchführen. Ich weiß nicht, ob man damals schon Bilder machen konnte, ob dafür die Datenübertragungsrate schon genug war, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Die sollte sich auf jeden Fall mal die Venus mal ein bisschen von dicht angucken. Und wie gesagt, 1962 war es noch durchaus üblich, dass Programmcode einfach auf Papier geschrieben wurde. Also da hat sich halt jemand wie die entsprechenden Formeln irgendwie ausgedacht, natürlich, wie das halt so ist, für solche zum Beispiel Bahnberechnungen, für so eine Navigationssoftware oder sowas. Schreibt das irgendwie auf Papier die Formeln, dann schreibt jemand einen Programmcode und der wird auch erstmal nur auf Papier geschrieben und dann ist dann irgendwie jemand, der das dann eintippt. Vielleicht auch gar nicht in den Computer selber, sondern erstmal in so eine Maschine, die erstmal nur auf Lochkarten überträgt. Also dass man da quasi mit so einer Schreibmaschine sitzt und wenn man da halt tippt, macht es dann nicht einen Buchstaben aus Tinte aufs Papier, sondern halt locht halt stattdessen die entsprechenden Löcher rein, die dieses Zeichen darstellen. Und auf die Weise hat man dann so eine Lochkarte für jede Zeile Text, die halt im Programmcode steht. Und dann hat man dann am Ende den ganzen Kasten voller Lochkarten, wo dann das Programm drin ist. Und wenn man dann irgendwie stolpert und die Lochkarten sind über den Boden verteilt, dann hat man Spaß.
Deswegen müssen die alle ordentlich nummeriert sein, ja.
Entweder nummeriert oder was man halt auch da gemacht hat, ist, wenn die Karten einsortiert waren, hat man dann so einen großen Querstrich gemacht auf der mit so dicken Filzstift über die Karten hinweg. Und dann kann man quasi die so sortieren, wo halt quasi dieser Filzstrich an der Karte langgekommen ist. Also quasi die vorderen Karten haben dann halt den schwarzen Tupfen weiter links als die hinteren.
Ja, schlaue Idee, okay. Mhm.
Genau, das ist jedenfalls, wie da halt zu der Zeit so programmiert wurde, so Anfang der 60er Jahre. Dann wirklich am Computer zu programmieren, ging dann erst im Laufe der 60er Jahre so richtig los. Und wie gesagt, dieser Programmcode dort wurde auf Papier geschrieben und da wurde offenbar, gab es eine Verwechslung, dass eine Variable, die eigentlich R mit einem Überstrich heißen sollte, also R und dann so ein horizontaler Strich drüber, wie an der Stelle, wo man auch Umlaute machen würde, also so Umlautpunkte, so ein Überstrich. So eine Variable gab es da offenbar und das wurde aber leider transkribiert als ein reines R und das ist dann natürlich eine andere Variable und dementsprechend einfach die Berechnung falsch.
Okay, gut. Das ist ja tatsächlich einfach falsch niedergeschrieben. Das kann ich mir sogar noch sehr gut vorstellen.
Mhm. Ja. Erstaunt mich so ein bisschen, dass damals noch nicht irgendwie mehr Augenprinzip oder so war oder vielleicht auch war es halt und es ist halt irgendwie auch durchgerutscht. Ne? Kann ja sein, ne? Fällt vielleicht nicht auf. Dann anderes Problem, was auch absolut legendär ist für die Leute, die alt genug sind, um sich dran zu erinnern. Und das ist tatsächlich so ein Problem, was ich nur aus Erzählungen kenne, weil da war ich, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt damals. Was ich jetzt hier auch unter Copy-Paste-Fehler einsortiert habe, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das stimmt. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Und zwar der Pentium-FDIF-Bug. Das war, glaube ich, auch einer, der war dir nicht bekannt, als wir in der Vorbereitung darüber gesprochen haben.
Überhaupt oder? Nicht. Ich habe davon keine Ahnung gehabt.
Ja, das war November 1994. Und zwar die Pentium-Prozessoren. Ja, bekanntermaßen von Intel, das ist ja eine Marke, die bis in die 2010er Jahre noch verwendet wurde. Ich weiß nicht, ob sie immer noch verwendet wird, eventuell, sollte aber, glaube ich, aber nicht mehr. Und die Idee da war gewesen, also Pentium leitet sich daraus ab, ne? Wir wissen ja, das ist diese Prozessarchitektur, die Intel verwendet, ist x86. Und dieser Name leitet sich davon ab, dass der erste Prozessor, damit war der 8086. Und dann die zweite Version war der 8286. Und dann gab es den 8386 und den 8486. Und dann hat man sich gesagt, also da kam die Marketingabteilung an und sagt, Leute, also diese Nummern, das ist bescheuert, können wir nicht verkaufen, müssen was anderes her. Und es war halt geplant, diesen Prozessor dann den 8586 zu nennen. Und da haben sie gesagt, A5, was ist denn das, wie könnte man es denn nennen? Und dann sind sie dann halt über Penta auf Pentium gekommen. Und daher hat er halt diesen Namen, also quasi, und das ist dann halt auch irgendwie jahrzehntelang stehen geblieben bei diesem Namen, weil sich der dann halt als Marke eingebettet hat. Und aber gerade mit dieser ersten Generation von Pentiums, gab es diesen FDIF-Bug, der dann gefunden wurde, auch erst anderthalb Jahre später, zufälligerweise von einem Professor an der Universität, der sich gewundert hatte, als er welche physikalischen Berechnungen anstellen wollte, dass da irgendwelche komischen numerischen Fehler waren. Und das kann ich mir total bildlich vorstellen, weil wenn man irgendwie so einen Berechnungsfehler in seinem Programm findet, man geht einfach nicht davon aus, dass der Prozessor kaputt sein könnte. Also man denkt immer erstmal, 99,9% der Fälle ist es das eigene Programm. Dann irgendwie, wenn man das irgendwie ausgeschlossen hat und ja, wenn man das überhaupt ausgeschlossen bekommt, dann könnte es ja noch sein, dass der Compiler irgendwie falsch ist. Das ist auch schon extrem unwahrscheinlich, aber kann vielleicht sein, passiert ab und zu mal. Und wenn selbst der Compiler nicht das Problem ist, also bis man dann irgendwie zu der Idee kommt, es könnte wirklich der Prozessor sein, der selber kaputt ist. Das ist mir so unbegreiflich, wie das irgendwie sein könnte. Die Dinger wären eigentlich, oder zumindest nimmt man immer anders, die sehr gut getestet werden. Das war ja offenbar bei diesem FDIF-Bug nicht der Fall. Was passiert war, ist, Und das steckt hier im Namen drin, der FDIV. Also FDIV heißt Fließkommazahldivision. Wie gesagt, wir hatten ja heute schon einiges über Fließkommazahlen geredet. Dieses FDIV ist halt quasi der Maschinenbefehl, der halt diese Divisionen von Fließkommazahlen darstellt. Und der Pentium verwendet dafür einen Algorithmus, der eine bestimmte, so eine kleine Tabelle mit vorberechneten Werten hat, die so als ja, Hilfswerte verwendet werden, um die ganze Sache zu beschleunigen. Und dementsprechend mussten halt diese Hilfswerte richtig in den Prozessor eingeritzt sein. Also ja, eingeritzt natürlich jetzt in Anführungszeichen, aber die wurden halt wirklich fest reinverdrahtet in die Sache. Und bei dieser Reinverdrahtung wurden offenbar 5 Einträge in diese Tabelle nicht richtig übernommen. Sodass dann bestimmte Divisionen auch nicht mal irgendwie katastrophal falsch sind, aber sie liegen ungefähr so um den Bruchteil eines Promille daneben. Das ist eine Sache, die normale Menschen wahrscheinlich niemals merken würden. Wenn irgendwie so eine Division von ganz bestimmten Fließkommazahlen irgendwie um ein Promille daneben liegt. Solange das Ergebnis grundsätzlich stimmt, geht das immer noch. Aber natürlich, das hat dann ja großes mediales Echo hervorgerufen und halt ja zu allgemeiner Belustigung darüber führt, dass Intel das nicht hinbekommt, einen CPU zu veröffentlichen, der richtig rechnen kann. Die haben das dann ja erst versucht, stillschweigend zu korrigieren. Also auch schon bevor der Fehler öffentlich bekannt wurde, wurde schon eine neue Hardware-Revision rausgebracht, die dann das Problem korrigiert hatte. Das hatten sie parallel tatsächlich auch selber festgestellt beim weiteren Testen. Und aber das ist dann halt, wie gesagt, in die Öffentlichkeit geraten durch die Nachforschung dieses Professors. Und es gab dann am Ende eine Rückrufaktion im Wert von über 400 Millionen Dollar. Also man konnte dann dabei Intel sein Pentium mit dem FDIV-Bug einschicken und hat dann ein neueres Modell bekommen. Also ein ja nicht baugleiches Modell, aber halt quasi die nächste Hardware-Revision, wo dann dieser Fehler korrigiert war. Ja, was wahrscheinlich total überzogen war, aber ja, ist natürlich substanzieller wirtschaftlicher Schaden, der entstanden ist. Also selbst dieser Professor hat sich dann am Ende dagegen ausgesprochen, gegen die Rückrufaktion, weil er also meinte, das wird die meisten Leute überhaupt nicht betreffen. Das ist total Theater und sinnlose Ressourcenverschwendung, weil natürlich irgendwie so Prozessoren austauschen und wegwerfen ohne Grund ist ja auch eigentlich blöd. Wie soll man das schon so lange verwenden, wie sie irgendwie noch gut sind für die Aufgabe, die sie erfüllen sollen?
Mhm, ja.
Ja, und da kamen dann auch so klassische Witze daraus, sowas wie, wie viele Intel-Mitarbeiter braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Antwort 1,99998356.
Ja, okay. Ich muss ja sagen, also ich glaube, ein normaler Mensch, der merkt so ein Promille schon auch.
Ja, kommt drauf an.
Klassischer
Alkoholiker. Es ist ja die Frage, was man damit macht. Ne? Das hatte ich jetzt neulich in der Folge 33 erwähnt und wir können das mal explizieren. Da hatte ich diese Sache erwähnt, dass man ja in höheren Programmiersprachen immer mit einem Wert, den man in der Hand hat, auch einen Datentyp assoziiert, damit man nicht aus Versehen dann plötzlich eine Fließkommazahl als Ganzzahl behandelt oder sowas, weil das meistens nur einfach nur zu Problemen führt. Es gibt aber so ganz bestimmte Momente, wo man das mal ganz bewusst macht und die klassische Sache ist der Fast Square Root, den John Carmack sich ausgedacht hat. Der war damals bei id Software,
das ist so ein legendärer
Programmierer. Ja. Legendäre Programmierung war jetzt lange Zeit bei Oculus, ist da jetzt letztes Jahr weg. Aber der war damals bei id Software, hat so die allerersten 3D-Spiele programmiert, die so auf den PCs dann groß eingeschlagen sind. Damals gab es halt noch nicht so richtig 3D-Grafikkarten, die sowas dann ordentlich effizient machen würden oder so. Und der hat das dann halt stattdessen auf der CPU ausgerechnet, also all diese Berechnungen, die man dafür machen muss. Also halt so diese quasi Perspektiven ausrechnen und solche Sachen und Lichtberechnungen, ne, wie irgendwie einen Lichteinfall auf eine bestimmte gerichtete Oberfläche halt, in was für eine Helligkeit sich das dann niederschlägt. Und gerade bei dieser normalen Berechnung, also quasi, wo man berechnet, welche Richtung eine Fläche zeichnet, ich verweise auf die Folge 10 3D-Grafik, gerade bei dieser normalen Berechnung, wo eine Fläche hinzeigt, geht's halt, muss man unter anderem eine Wurzel ziehen. Und zwar nicht nur eine Wurzel, sondern das Inverse der Wurzel, um so eine Normalisierung durchzuführen. Ist jetzt alles im Detail gar nicht so wichtig, aber halt quasi, es war halt so eine gewisse Operation, halt dieses Division. Also eins durch und dann halt noch eine Wurzel ziehen von dem, was im Nenner steht. Das hat dann der Herr Carmack rausgefunden, dass das ganz schön ineffizient ist, weil ja, das sind halt beides Fließkommazahloperationen, die sind beide teuer. Und er hat dann ein bisschen rumprobiert und hat dann einen Trick gemacht, den ich jetzt auch nicht im Detail erklären kann. Ich verweise da auf den Wikipedia-Artikel Fast Inverse Square Root, den wir noch verlinken könnten sicherlich, wo er diese Gleitkommazahl mal kurz in eine Ganzzahl umwandelt, damit dann so ein paar Bits hin und her schiebt mit schnellen Ganzzahloperationen und dann konvertiert das wieder zurück und macht noch einen weiteren Annäherungsschritt mit einer ganz normalen Addition und Multiplikation, die deutlich schneller sind als diese Division. Und dann kommt er bei einem Ergebnis raus, was für alle relevanten Werte ja so ungefähr um 1% richtig ist, also nur so 1% daneben liegt. Und die Sache ist halt an der Stelle, es geht wie gesagt um Grafikprogrammierung, dass man halt sowas halt wie eine Helligkeit von der Fläche berechnet. Wenn die jetzt um 1 oder 2 Helligkeitsstufen abweicht, das merkst du nicht.
Nee,
was du merkst, nicht. Ist, dass die Sache deutlich schneller läuft.
Mhm. Ja, Definitiv.
Und deswegen halt, also wenn die Sache, wofür die Visionen verwendet werden, am Ende halt irgendwie sowas ist, ne, dann wird man das Problem gar nicht bemerken, wenn das irgendwie ein Promille daneben liegt. Wenn man halt jetzt tatsächlich irgendwie eine physikalische Simulation macht und da kommt es halt wirklich auf die Nachkommastellen an, dann wird es eventuell problematisch.
Ja, selbst das Finanzamt versteht bei sowas eigentlich auch schon keinen Spaß mehr.
Ja, aber Währungsrechnung ist zum Glück mit Ganzzahlen abbildbar, weil das ist ja dann meistens so, dass das auf 4 Nachkommastellen genau gerechnet wird. Und dann kann man halt auch quasi sagen, ich rechne in 10.000stel Euro mit Ganzzahlen.
Ja, okay, gut. Glück gehabt.
Aber das hatten wir in der Folge 9 zu Fließkommazahlen.
Ja, kurz wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja.
Also genau, wer jetzt, falls jetzt jemand hier das die erste Folge war, ihr habt jede Menge Hausaufgaben bekommen. Aber wir sagen ja sowieso immer, diesen Podcast muss man eigentlich von Anfang an durchhören. Denn wie gesagt, wir beziehen uns halt auf die früheren Sachen, damit wir auch irgendwann mal ein bisschen weiter in der Hierarchie aufsteigen können und mal größere Themen behandeln können oder mit, die ein bisschen mehr Vorwissen erfordern.
Genau.
Genau, dann würde ich sagen, die nächste Folge ist hoffentlich in 3 Wochen nicht fehlerhaft. Damit könnt ihr rechnen.
Ja, richtig. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.